Stell dir mal vor, du könntest wirklich tiefer blicken, verstehen, warum Menschen, ja auch du selbst, auf eine bestimmte Art handeln, fühlen, denken. Heute nehmen wir uns deine Quellen vor und machen genau das. Eine ausführliche Analyse der Persönlichkeitsdiagnostik. Du hast uns da eine echt spannende Mischung geschickt. Also von wissenschaftlichen Artikeln bis zu einer Masterarbeit.
Genau, das Material ist faszinierend, wirklich. Im Kern geht es darum, wie wir Persönlichkeit überhaupt messen können. Und deine Quellen beleuchten das aus zwei, ja, doch sehr unterschiedlichen Richtungen.
Okay.
Einmal schauen wir auf mögliche Schwierigkeiten oder Problembereiche. Das nennen die Forscher Sulz und Meyer defizitorientiert.
Mhm.
Und dann gibt es den Blick auf die Stärken, die Ressourcen. Das ist dann der ressourcenorientierte Ansatz. Die Arbeiten von Sulz und Meyer selbst, aber auch die Masterarbeit von Pia-Marie Kommans, die geben uns da quasi die Werkzeuge an die Hand.
Okay, also unsere Mission für diese gemeinsame Betrachtung. Wir wollen diese Konzepte für dich irgendwie greifbar machen. Was verraten uns diese unterschiedlichen Brillen über Persönlichkeit? Zum Beispiel bei Studierenden, deren Bedürfnisse, Ängste?
Genau.
Und wie relevant ist dieses Wissen dann später im Leben, also im Kontext des Alterns und vielleicht sogar in der Psychotherapie? Deine Quellen spannen da ja echt einen weiten Bogen. Okay, lass uns direkt eintauchen und das mal auseinandernehmen. Im Zentrum stehen ja zwei spezifische Instrumente, die tauchen in deinen Quellen immer wieder auf. Der VDS-30 und der VDS-19+. Der VDS-30, so verstehe ich das aus den Texten von Sulz und Meyer, das ist der, der eher schaut, wo könnte es, naja, Reibungspunkte geben, wo liegen potenzielle Defizite.
Richtig, genau. Der VDS-30 ist eng an die großen diagnostischen Manuale angelehnt. Das sind das DSM, also das amerikanische System, und die ICD, das internationale Klassifikationssystem für Krankheiten, die ja auch psychische Störungen umfassen.
Ah ja.
Er hilft dabei, Persönlichkeitsstile zu erkennen, die unter Umständen zur Entstehung von psychischen Problemen beitragen könnten. Man kann ihn sich so als eine Art ersten Check vorstellen, wenn es um die Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen geht.
Okay.
Seine Aussagekraft, also die Validität, wurde auch überprüft. Sulz und Kollegen haben ihn zum Beispiel 2009 mit anderen etablierten Fragebögen wie dem PSSI verglichen.
Mhm, verstehe.
Dabei zeigten sich für die Skalen, die was Ähnliches messen sollten, Korrelationen so zwischen 0,42 und 0,68. Das sind, naja, moderate bis gute Werte. Die zeigen halt, der Test misst schon in eine ähnliche Richtung wie bewährte Instrumente, erfasst also relevante Aspekte.
Und der VDS-19+ ist dann quasi der Gegenentwurf? Der, der so die Sonnenseite beleuchtet?
Genau das ist die Idee. Er wurde bewusst als Ergänzung, als Kontrastfolie entwickelt, um das zu erfassen, was Sulz und Meyer die kompetente Persönlichkeit nennen. Also, was sind die Stärken einer Person? Welche Ressourcen bringt sie mit, um Herausforderungen zu meistern?
Okay.
Es geht darum, nicht nur auf mögliche Probleme zu schauen, sondern eben auch auf das Funktionale, das Gesunde.
Das ist ein total spannender Kontrast. Lass uns das mal greifbar machen. Nehmen wir zum Beispiel den Persönlichkeitsstil zwanghaft aus dem WDS-30. Laut Kommans Masterarbeit ist das jemand, der übermäßig gewissenhaft ist, alles tadellos erledigen will, vielleicht manchmal zu perfektionistisch. Wie sieht das Pendant im VDS-19+ aus?
Da finden wir die Skala flexibel. Jemand mit hohen Werten hier trifft Entscheidungen oft schneller, ohne endloses Grübeln. Diese Person neigt nicht dazu, andere zu bevormunden oder ja übermäßig zu kontrollieren.
Hm.
Und ganz wichtig, Arbeit und Pflichterfüllung treten nicht ständig vor das Privatleben. Man sieht hier schön den Fokuswechsel von der potenziellen Rigidität des Zwanghaften hin zur Anpassungsfähigkeit und Balance des Flexiblen.
Okay, noch ein Beispiel. Der VDS-30 beschreibt ja den passiv-aggressiven Stil, dieses innere Widerstand, dieses unterschwellige Ich will nicht, das sich vielleicht in Aufschieben oder subtiler Verweigerung äußert. Was ist die Ressource dazu?
Das wäre die Skala konfliktsicher im VDS-19+. Hier geht es um die Fähigkeit, mit Anforderungen und Meinungsverschiedenheiten konstruktiv umzugehen. Solche Personen halten eher Fristen ein, reagieren nicht mit Murren auf Bitten, sprechen Unstimmigkeiten offen an und sind bereit, Kompromisse zu finden.
Ah, okay.
Es ist sozusagen die Fähigkeit, Konflikte nicht zu vermeiden oder verdeckt auszutragen, sondern sie aktiv und fair zu gestalten.
Das macht den Unterschied echt sehr deutlich. Es geht also nicht nur darum, ob jemand ein Merkmal hat, sondern wie es sich ausprägt als potenzielle Hürde oder eben als Stärke.
Genau.
Und wie zuverlässig messen diese Tests das? Du erwähntest Validität, aber wie steht es um die interne Stimmigkeit? Sulz und Meyer zeigen da ja in ihrer Tabelle 3 auch Werte.
Stimmt, das ist die Frage nach der Reliabilität, genauer gesagt der internen Konsistenz. Man misst das oft mit einem Wert namens Cronbachs Alpha. Der sagt uns, vereinfacht gesagt, fragen die verschiedenen Fragen, die zu einer Skala gehören sollen, auch wirklich dasselbe? Sind sie wie ein gut kalibriertes Messinstrument?
Verstehe.
Und da zeigen beide Fragebögen in der Studie von Sulz und Meyer wirklich gute bis sehr gute Werte. Der VDS-30-Gesamtwert erreicht ein Alpha von 0,96. Der VDS-19-Plus-Gesamtwert liegt bei 0,93. Werte über 0,9 gelten als sehr hoch.
Wow, okay.
Das bedeutet, die einzelnen Skalen dieser Fragebögen sind intern sehr stimmig und messen das jeweilige Konstrukt, sei es nun ein defizitorientierter oder ein ressourcenorientierter Zug, sehr, sehr konsistent.
Okay, wir haben jetzt also zwei Werkzeuge, VDS-30 und VDS-19+, die Persönlichkeit aus unterschiedlichen Winkeln betrachten und das auch noch ziemlich zuverlässig tun. Aber was fangen wir damit in der Praxis an? Die Masterarbeit von Pierre-Marie Comans, die du erwähnt hast, gibt da ja Einblicke, am Beispiel von Studierenden. Was hat sie denn da rausgefunden?
Genau, Frau Comans hat sich eine Gruppe von 216 Studierenden genauer angesehen. Im Durchschnitt waren die so um die 24 Jahre alt. Sie hat nicht nur die VDS-Instrumente eingesetzt, sondern auch noch einen weiteren bekannten Fragebogen, den NEO-FFI.
Ah, den kenne ich, die Big Five.
Richtig, der misst die sogenannten Big Five. Das sind diese fünf großen, grundlegenden Persönlichkeitsdimensionen, die in der Forschung sehr etabliert sind. Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Und sie hat ein paar interessante Unterschiede gefunden.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel beim Studienfach. Also Psychologiestudierende hatten in ihrer Stichprobe signifikant höhere Werte auf der VDS-19-Plus-Minus-Skala Beziehungsbezogenheit als Studierende aus Lehramt und Erziehungswissenschaften.
Okay, spannend.
Kollmanns überlegt, ob das daran liegen könnte, dass im Psychologiestudium zwischenmenschliche Beziehungen natürlich eine zentrale Rolle spielen. Auch beim Big Five-Merkmal Extraversion, also Geselligkeit, Optimismus, Aktivität, waren die Psychologiestudierenden im Schnitt extravertierter als Studierende anderer sozial- und geisteswissenschaftlicher Fächer.
Das klingt irgendwie nachvollziehbar. Gab es auch Unterschiede, je nachdem, ob die Studierenden nebenher gearbeitet haben?
Ja, die gab es auch, hier bezogen auf die Big Five im NEO-FFI. Studierende, die einen Nebenjob hatten, zeigten höhere Werte bei Gewissenhaftigkeit, was ja auch Sinn macht. Job und Studium zu organisieren, erfordert das ja, und auch bei Extraversion.
Interessant.
Interessanterweise hatten die Studierenden ohne Nebenjob tendenziell höhere Werte bei Neurotizismus, also dieser Neigung zu Ängstlichkeit, Unsicherheit und emotionaler Labilität. Da kann man natürlich nur spekulieren, ob das eine Ursache oder eine Folge der fehlenden Erwerbstätigkeit ist.
Klar, Korrelation ist nicht Kausalität. Und Geschlechterunterschiede. Das ist ja oft ein Thema in der Persönlichkeitsforschung.
Auch das hat sich Comans angesehen, wieder mit dem NEO-FFI. Weibliche Studierende in ihrer Stichprobe hatten signifikant höhere Werte bei Verträglichkeit, also Hilfsbereitschaft, Kooperationsneigung und bei Neurotizismus als männliche Studierende. Das ist ein Befund, den man aus vielen Studien kennt.
Mhm.
Comans deutet da vorsichtig an, dass das vielleicht mit traditionellen Rollenerwartungen zusammenhängen könnte, betont aber auch, wie komplex solche Zusammenhänge sind und dass man da keine einfachen Schlüsse ziehen sollte.
In der Arbeit von Comans taucht auch ein echt spannendes Konzept auf. Die Überlebensregel. Das klingt ja fast ein bisschen dramatisch. Was verbirgt sich denn dahinter?
Ja, der Begriff ist prägnant. Das ist ein Konzept von Sulz, das wirklich hilft, die Verbindung zwischen Persönlichkeitsstilen, Bedürfnissen und Ängsten zu verstehen. Es verknüpft die eher problematischen Züge aus dem VDS-30 mit zentralen Bedürfnissen, die man mit einem anderen Fragebogen, dem VDS 27, erfassen kann und zentralen Ängsten aus dem VDS 28.
Okay.
Eine Überlebensregel beschreibt quasi eine unbewusste Grundannahme, die unser Verhalten steuert. Oft ist sie in der Kindheit entstanden, um wichtige Bedürfnisse zu sichern und ja, tiefsitzende Ängste zu vermeiden. Comans zitiert ein Beispiel aus Sulzes Arbeit, das es sehr gut illustriert. Nur wenn ich immer sehr anpassungsbereit bin, das wäre der dependente Zug aus VDS 30, und wenn ich niemals meinen eigenen Interessen nachgehe, bewahre ich mir die Erfüllung von Geborgenheit und Wärme, ein zentrales Bedürfnis, zum Beispiel nach Bindung, und verhindere die Angst vor Trennung, Alleinsein und Verlassenwerden, eine zentrale Angst.
Wow, das macht deutlich, wie tief diese Muster sitzen können. Das ist also nicht nur so ein oberflächlicher Stil, sondern eine Art innere Logik, die auf sehr fundamentalen Bedürfnissen und Ängsten basiert.
Ja, das ist der Punkt. Diese Regeln sind uns oft gar nicht bewusst, aber sie prägen, wie wir Beziehungen gestalten, wie wir auf Anforderungen reagieren, wie wir uns selbst sehen. Und die Studie von Sulz und Meyer, die wir ja schon erwähnt haben, liefert weitere Belege für diese Verbindung. Sie zeigen zum Beispiel, dass bestimmte VDS-30-Züge wie eben der Dependente, aber auch der Histrionische, also der Theatralische, und der Narzisstische, der auf Bewunderung aus ist, positiv mit dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit zusammenhängen. Das stützt die Idee, dass diese Verhaltensstile unbewusst dazu dienen könnten, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Auch wenn es vielleicht nicht immer auf die, naja, gesündeste Art geschieht.
Und die Ressourcenzüge aus dem VDS 19 Plus, hängen die auch mit Bedürfnissen zusammen?
Interessanterweise meistens nicht so direkt mit dem Zugehörigkeitsbedürfnis, mit einer logischen Ausnahme. Der Zug, beziehungsbezogen, korreliert natürlich positiv damit.
Macht Sinn.
Die Skala ausgeglichen hängt sogar negativ damit zusammen. Wer in sich ruht, hat vielleicht weniger das Bedürfnis, ständig Bestätigung von außen zu suchen. Auffällig war auch, dass in dieser Stichprobe weder die Defizit- noch die Ressourcenzüge stark mit dem Bedürfnis nach Autonomie zusammenhingen.
Ah, okay.
Das Ganze passt gut zu etablierten Theorien wie der von Klaus Grawe. Er hat ja 4 psychologische Grundbedürfnisse postuliert, die uns alle antreiben. Das Bedürfnis nach Bindung, das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle, das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz sowie das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung.
Richtig.
Unsere Persönlichkeitsstile, so scheint es, sind besonders eng mit der Art und Weise verknüpft, wie wir versuchen, unsere Bindungs- und Selbstwertbedürfnisse zu erfüllen.
Das leuchtet ein. Jetzt spannen deine Quellen ja den Bogen noch weiter, nämlich zum Thema Altern. Wie kommt das denn ins Spiel? Almeida und Sosa zum Beispiel, die betonen ja ganz andere Aspekte.
Absolut. Altern ist eben nicht nur ein Thema der Persönlichkeit, sondern ein komplexer Prozess auf vielen Ebenen. Almeida und Sosa lenken den Blick auf die Gesundheitsspanne. Also nicht nur, wie lange wir leben, sondern wie viele Jahre wir davon in guter Gesundheit verbringen.
Wichtiger Punkt.
Und sie betonen, diese Gesundheitsspanne hängt stark von unserem Lebensstil ab. Ernährung, Bewegung, Stressbewältigung sind absolut entscheidend. Aber, und das ist ein wirklich faszinierender Punkt, den auch andere deiner Quellen aufgreifen, auch frühe Lebenserfahrungen spielen eine riesige Rolle. Hier kommt die Epigenetik ins Spiel.
Epigenetik? Das klingt komplex. Was genau bedeutet das? So, für uns.
Ja, vereinfacht gesagt geht es darum, dass Umwelteinflüsse und Erfahrungen, gerade auch frühe, prägende Erlebnisse, die Aktivität unserer Gene verändern können. Sie schalten Gene quasi an oder aus, ohne die DNA-Sequenz selbst zu verändern.
Okay.
Man kann es sich wie kleine Markierungen auf der DNA vorstellen, die beeinflussen, wie stark ein Gen abgelesen wird. Und diese epigenetischen Muster können über lange Zeit stabil bleiben und beeinflussen, wie wir auf spätere Ereignisse reagieren, wie anfällig wir bestimmte Krankheiten sind und eben auch, wie wir altern.
Wow!
Das Erstaunliche ist, manche dieser Prägungen können sogar an die nächste Generation weitergegeben werden. Es ist also, als würden unsere Erfahrungen eine Art biologisches Echo hinterlassen.
Das heißt, die Art, wie wir altern, ist zu einem gewissen Grad schon früh in unserem Leben mitbestimmt? Das klingt ja fast ein wenig entmutigend, fast deterministisch. Sind die Weichen also gestellt?
Das ist eine wichtige Frage. Und zum Glück lautet die Antwort nein, nicht vollständig. Denn deine anderen Quellen zeigen ja eindrücklich, Unser Gehirn bleibt bis ins hohe Alter formbar und lernfähig. Das Zauberwort heißt Neuroplastizität.
Ah, okay.
Und genau diese Fähigkeit macht sich die Psychotherapie im Alter zunutze. Auch wenn frühe Prägungen und Persönlichkeitsstile eine Rolle spielen, gibt es immer Potenzial für Veränderung und Anpassung.
Okay, das ist die gute Nachricht. Wie kann Psychotherapie denn konkret im Alter helfen? Die Ansätze scheinen ja doch vielfältig zu sein, wenn man sich die verschiedenen Autoren ansieht, die du genannt hast.
Richtig, es gibt nicht den einen Ansatz, sondern verschiedene therapeutische Schulen, die aber alle auf die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen älterer Menschen eingehen. Man kann sie vielleicht grob nach ihrem Fokus sortieren.
Ja.
Einige Ansätze, oft aus der psychodynamischen Ecke, wie bei Peters oder Lindner beschrieben, legen einen starken Fokus auf die Lebensgeschichte und darauf, wie sich vergangene Erfahrungen im Hier und Jetzt zeigen, auch in der Beziehung zum Therapeuten. Der Körper wird dabei als wichtiger Speicher von Erfahrungen gesehen.
Mhm, also Vergangenes aufarbeiten. Und was ist mit Ansätzen, die mehr auf das Hier und Jetzt und, naja, praktische Lösungen schauen?
Die gibt es natürlich auch. Kognitiv-behaviorale und achtsamkeitsbasierte Therapien, wie bei Forstmeier und Kollegen dargestellt, arbeiten viel mit konkreten Strategien zur Bewältigung. Ein wichtiges Modell hier ist das SOK-Modell: Selektion, Optimierung und Kompensation.
SOK, okay.
Das bedeutet, älteren Menschen zu helfen, sich auf die wichtigsten Lebensbereiche zu konzentrieren. Selektion, ihre Fähigkeiten darin zu verbessern, Optimierung, und Wege zu finden, um Verluste auszugleichen. Kompensation. Das kann durch gezielte Trainings geschehen, etwa für die Selbstständigkeit, oder auch durch Methoden wie den Lebensrückblick, der hilft, dem Leben Sinn zu geben.
Und die Familie, das soziale Umfeld, spielt das auch eine Rolle in der Therapie?
Eine ganz entscheidende sogar. Systemische Therapieansätze, wie bei Johansen und Fischer-Johansen, betrachten den Einzelnen immer im Kontext seiner Beziehungen. Zur Familie, zum Partner, zum sozialen Netz. Oft geht es darum, festgefahrene Muster im Miteinander zu erkennen und zu verändern, manchmal auch über Generationen hinweg.
Verstehe.
Lösungen werden hier quasi im Zusammenspiel gesucht. Und all diese verschiedenen therapeutischen Perspektiven kommen bei ganz konkreten Altersthemen zum Einsatz.
Welche wären das zum Beispiel?
Zum Beispiel bei der Bewältigung von Traumata. Etwa wenn alte Kriegserlebnisse wieder hochkommen. Also bei posttraumatischen Belastungsstörungen, PTSD, wie Tagay und Kollegen es beschreiben.
Mhm.
Oder beim Thema Sexualität im Alter, wo es laut von Südo oft um veränderte Bedürfnisse geht, den Mangel an Zärtlichkeit, den Verlust des Partners oder körperliche Probleme. Ein ernstes Thema ist auch Suizidalität, die im Alter, besonders bei Männern, ein erhöhtes Risiko darstellt und oft mit Depressionen und Verlusterlebnissen zusammenhängt. Siehe Wächter.
Ja, das ist wichtig.
Selbst bei Demenz, wie Hirsch erläutert, kann Psychotherapie noch Ziele verfolgen. Kognition so lange wie möglich stützen, herausforderndes Verhalten verstehen und reduzieren, das Selbstbild des Betroffenen stärken und ganz wichtig, auch die Angehörigen unterstützen und entlasten. Es zeigt sich also, Psychotherapie hat im Alter viele Gesichter und kann auf vielfältige Weise Unterstützung bieten.
Boah, das war wirklich eine umfassende Analyse, die wir da aus deinen Quellen gezogen haben. Von den grundlegenden Instrumenten der Persönlichkeitsmessung, dem VDS-30 für die Defizite und dem VDS-19+ für die Ressourcen.
Genau.
Über die konkreten Einblicke bei Studierenden bis hin zu den tiefen Verbindungen zwischen Persönlichkeitsstilen, unseren Grundbedürfnissen und Ängsten, Stichwort Überlebensregel. Und dann der weite Bogen zum Altern, zur Bedeutung der Gesundheitsspanne, der Epigenetik und der wichtigen Rolle von Psychotherapie, die auf Neuroplastizität setzt.
Genau. Was ich besonders wichtig finde, ist die Erkenntnis, dass beide Perspektiven, also der Blick auf mögliche Schwierigkeiten und der Blick auf vorhandene Stärken, ihre Berechtigung haben und sich ergänzen. Ein vollständiges Bild entsteht erst, wenn wir beides sehen.
Absolut.
Für dich als Hörer bedeutet das vielleicht, wenn du Informationen über Persönlichkeit hörst oder liest, sei es über dich selbst oder andere, hilft dieses Wissen vielleicht, sie besser einzuordnen. Es geht nicht darum, Menschen in Schubladen zu stecken. Vielmehr können diese Konzepte helfen, zu verstehen, warum jemand so handelt, wie er handelt, welche Bedürfnisse dahinter stecken könnten und ganz wichtig, dass es immer auch um Entwicklung, Lernen und Anpassungsfähigkeit geht.
Ein sehr schönes Schlusswort. Und es lässt mich mit einer Frage zurück, die ich dir, lieber Hörer, gerne mitgeben möchte. Wenn wir nun wissen, dass uns Erfahrungen prägen, von den frühesten Kindheitstagen die Kommands beleuchtet, bis ins hohe Alter, wie Almeida und Sosa es beschreiben, und dass wir sowohl stabile Persönlichkeitsanteile als auch flexible Strategien entwickeln, wie viel Einfluss, glaubst du denn, hast du ganz persönlich darauf, dein eigenes Ressourcenprofil aktiv zu gestalten und zu stärken, während du deinen Weg durchs Leben gehst?